Deutschlandfunk, Kultur heute.
Türkei und Georgien-Fans, die feierten in Autokorsi nach Spielende. Kein Wunder. Freudentaumeln, den Verkehr lahmlegen, ist auch eine Form von kontrollierter Ekstase der Anhänger bei der Fußball-EM. Und auch das Fanwesen ist organisiert, choreografiert geradezu und nicht nur chaotisch. Mehr zur Fankultur an zweiter Stelle im Gespräch mit dem Schriftsteller Ilja Trojanow. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Der Titel des Uraufführungsabends in Stuttgart, um den es jetzt zuerst geht, der trägt die Namen einfach nur seiner Choreografen, Nowitzki, Dawson. Das sind Roman Nowitzki und David Dawson. Der gebürtige Brite Dawson, er wird an vielen Bühnen gespielt, ist im Repertoire längst präsent. Beim Stuttgart Ballett nun erstmals vertreten. Seine technisch-ästhetisch ambitionierte Symphonie Nummer 2 Under Three Voices bildet den zweiten Teil des Abends. Der gebürtige Slowake Roman Nowitzki, der war bis vor 2 Jahren erster Solist des Stuttgarter Balletts und ist jetzt Artist in Residence. Tänzer können sich solchermaßen als Choreografen dort ausprobieren. Im Stück Place of Choice, dem ersten Teil des Abends, geht es um nichts Geringeres als den Weg der Menschheit in nahe Abgründe oder ferne Höhen. Martina Klein hat sich für uns das alles angesehen.
Ein Mensch im Dunkel der Bühne, suchend, schwankend, fallend, mit den Armen rudernd. Der Mensch im Kampf mit sich selbst, denn welchen Weg soll er einschlagen im Leben? Eine Antwort auf diese existenzielle Frage könnte die Entscheidung für ein Leben zu zweit sein. Paare ganz in Weiß treten auf, sie finden Halt aneinander. Und am Horizont schneidet eine blaue Linie durch das Schwarz der Nacht und bildet eine leuchtende Ellipse. Der Himmel hat sich aufgetan, Bild 1 von Roman Nowitzkis Choreografie The Place of Choice, der Ort der Wahl, auf die eigens für diesen Abend komponierte Musik des Amerikaners Henry Vega, spezialisiert auf zeitgenössische Instrumental- und elektronische Musik. Sie treibt das Geschehen auf der Bühne an und das bewegt sich unaufhaltsam abwärts. Dantes göttliche Komödie habe ihn inspiriert, sagt der ehemalige Tänzer des Stuttgarter Balletts und aktuell Artist in Residence, Roman Nowitzki. Angesichts der aktuellen Weltlage habe er allerdings Dante auf den Kopf stellen müssen. So beginnt die Sinnsuche des Menschen, dargestellt und getanzt vom ersten Solisten David Moore, im Paradies, um dann durch das Fegefeuer in der Hölle zu enden, wo echsenartige Kreaturen sich unter Tage am Boden räkeln und Gestalten mit schwarzen Kapuzenmänteln den Neuankömmling zu Boden ringen. Für ein Nicht-Handlungsballett ist das alles sehr konkret, um nicht zu sagen zu konkret umgesetzt, denn solche Bilder dominieren die Choreografie. Nicht eindeutig zu definieren ist dagegen der Tanzstil. Aber das wiederum ist ja irgendwie zeittypisch, denn was kann heute nicht alles zeitgenössischer Tanz sein? Da ist ein bisschen Tanztheater dabei, wenn David Moore im Kampf zwischen Ratio und Gefühl sich erst über den Kopf, dann Bauch streicht und immer wieder mit den Händen das Gesicht bedeckt. Große Strecken werden geprägt von weichen, sich organisch entwickelnden Bewegungen wie Zitate aus dem Modern Dance. The Place of Choice, ein Debüt, ein Anfang, eine erste Duftmarke, gesetzt von Roman Nowitzki. 7 Tänzerinnen drehen in atemberaubender Geschwindigkeit Pirouetten. Eine typische Szene für die Choreografie von David Dawson im zweiten Teil des Abends. Under the Trees Voices, so der Titel und der Untertitel der zweiten Symphonie des bereits 2020 verstorbenen italienischen Komponisten Ezio Bosso. Dawson steht für klassisch orientierten Tanz auf der Höhe der Zeit. Der gebürtige Brite, der bis 2002 selbst noch Tänzer war bei William Forsythe in Frankfurt und stilistisch immer wieder auch mit diesem verglichen wird, hat mittlerweile an die 40 Ballette mit den größten Kompanien geschaffen. In Stuttgart ist er das erste Mal. Alle Stars der Company, wie die ersten Solisten Friedemann Vogel, Jason Riley, Elisa Badenis, Anna Osadchenko und Mackenzie Brown, hat er sich für sein neues Stück ausgesucht. Sie sind unter den 14 Tänzern und Tänzerinnen, denen Dawson im Entstehungsprozess Aufgaben gestellt hat. Fliegt durch den Raum war eine davon und so werden Tänzerinnen durch den Raum getragen, von einem Arm in den anderen geworfen oder nehmen zwischen zwei Partnern hängend Schwung, um weit in den Raum zu schnellen. Eine heitere Stimmung kommt da von der Bühne rüber. Tanzfreude pur. Eine positive, hoffnungsvolle Botschaft wolle er mit diesem Ballett senden, sagt Dawson, der Versuch, sich gegenseitig zu ermutigen. Und damit führt dieser Abend, der im ersten Teil in der Hölle endet, zum Schluss dann doch wieder versöhnend ins Licht. Nowitzki Dawson in Stuttgart, das ist der Choreograf am Anfang seiner Laufbahn und das ist der Routinier. Eine durchaus spannende Konstellation, wenn auch stilistisch wie inhaltlich völlig unabhängig voneinander. Bindeglied und Garant für das tänzerische Gelingen aber ist die Stuttgarter Company. Die Tänzer und Tänzerinnen, die auch mit diesem Abend zeigen, wie groß ihr Repertoire an Tanzsprachen und Stilen ist und dass sie es souverän beherrschen.
Sagt Martina Klein über Nowitzki Dawson, zwei Uraufführungen beim Stuttgarter Staatsballett. Geschminkte, erregte Gesichter in den Nationalfarben, dazu ein Trikot, Schal, Trompete oder Trommel. Fan sein, das heißt auch ein bisschen Urlaub von Rollenerwartungen zu nehmen. Den Alltag hinter sich lassen, laut sein, bunt sein, schreien, aber auch weinen dürfen. Hingabe an eine Mannschaft und Gemeinschaft oder Spieler oder Spielerin. Der Bestsellerautor Ilja Trojanow hat zusammen mit seinem Kollegen Klaus Zeiringer ein Buch über Fans geschrieben, von Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Und da gibt's ja Unterschiede. Eine Bierdusche für den Trainer, wie im Fußball, gibt's etwa bei den Ruderern nicht. Da ist schon alles nass. Der Steuermann wird beim Sieg in den See geworfen. Jeder Sport hat so seine Fankultur und seine Ausdrucksform. Heute und morgen sind Achtelfinalspiele der Fußball-EM und ich habe Ilja Trojanow, den erfolgreichen Schriftsteller und Übersetzer, gefragt, Fans beim Handball, Basketball, beim Dart oder Schach, die sind doch ziemlich anders als beim Fußball oder Judo.
Sie haben völlig recht. Es ist so, dass es eine Subkultur gibt und diese Subkultur in einem spannenden wechselseitigen Verhältnis zwischen den Sportlerinnen und den Fans erfolgt. Das heißt, eine bestimmte Dramatik des Sports fordert auch eine bestimmte dramatische Selbstinszenierung der Fans.
Manchmal hat man das Gefühl, auf den Rängen ist mehr Dramatik. Also da gibt's auch Zugehörigkeit und Gegnerschaft mit Tänzen, Gesängen, Ritualen, Farben, Kleidung, Trommeln, Gesang. Das erinnert manchmal so ein bisschen wie Balz- und Paarungsverhalten im Tierreich.
Schöner Vergleich. Bestes Beispiel Darts. Da passiert relativ wenig auf der Spielbühne des Sports. Zumal man bei der WM ja auch erheblich weniger sieht als zu Hause am Bildschirm. Ergo müssen die Fans sich die Dramatik selber schaffen. Und also man kommt in Grüppchen oder in größeren Gruppen. Man hat sich vorab Kostüme zusammengeschneidert. Man hat bestimmte Gesänge oder auch bestimmte Bewegungsabläufe einstudiert. Das ist ziemlich beeindruckend und irgendwann mal vergessen die Fans, dass es da überhaupt oben irgendwas gibt, weil sie sich so sehr ergötzen an der eigenen Lebendigkeit, an dieser eigenen Ekstase, die eigentlich nichts anderes tut, als sich selbst und das Leben zu feiern.
Man geht auch nicht ins Stadion, um etwas zu sehen, sondern um etwas zu fühlen?
Absolut. Also man sieht im Stadion gerade als Fan sehr wenig, manchmal gar nichts. Ich erinnere mich gerade an einen Ultra von der Eintracht Frankfurt. Nach dem Spiel habe ich ihn gefragt, und 3 Tore haben wir geschossen? Das sagt er, habe ich nicht gesehen. Wir waren anderweitig beschäftigt.
Nimmt man die Fans, die Anhänger, die Fahnen, die Banner, die T-Shirts, die Betreuer, die Angehörigen, die Vereinsmitglieder, die Verehrer weg, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
Ja, ich würde sagen, überhaupt nichts. Und das ist ja das Interessante, dass die Fans sich dessen nicht immer bewusst sind, dass sie manchmal ein Gefühl haben, sie dürfen auch mitpartizipieren. Dabei sind sie im Mittelpunkt und man könnte das, um das in die politische Metapher zu ziehen, man könnte wirklich sagen, es ist die Frage, ob man ein demokratisches Selbstverständnis entwickelt, ob man begreift, wir sind eigentlich das Volk, oder ob man erlaubt, wie bei den Großereignissen, Stichwort IOC, FIFA, UEFA, dass man fremdbestimmt wird. Und diese politischen Spannungen, die unsere Gesellschaft durchziehen, die finden wir auch im Sport wieder.
Es sind nicht nur sympathische Schotten, die mit Dudelsack durch rheinische Städte ziehen. Das kann ja manchmal auch sehr unangenehm werden. Ist Fantum im Wesentlichen männlich und archaisch?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Aber zum Stichwort Nationalismus. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Wir können nicht erwarten, dass wir einerseits in letzter Zeit verstärkt wieder Nationalgefühl instrumentalisieren, dass wir dieses Wir gegen die anderen als großen Mythos zum Stärken der eigenen Identität propagieren und dass dann manche Leute nicht in Raserei verfangen. Das ist schlichtweg absurd. Die Zahl der Frauenfans nimmt im Fußball zum Beispiel zu, auch in den organisierten Gruppen. Und es gibt bei vielen Sportereignissen, bei denen wir recherchiert haben, eigentlich ungefähr so eine Gleichstellung von weiblichen und männlichen Fans. Die verschiedenen kulturellen Kämpfe, die unsere Gesellschaft im Moment bestimmen, auch bei dem Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechtergleichstellung, Gleichwertigkeit aller möglichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten, das durchzieht auch den Sport.
Das ist also eine hochexpressive Angelegenheit.
Es ist eine Auszeit aus dem Alltag. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, der Alltag ist für viele von uns rau, fremdbestimmt, besteht aus einer Routine, der wir wenig abgewinnen können, außer dass sie oft materielle Sicherheit gewährleistet. Ergo suchen wir nach Spielfeldern, wo wir tatsächlich explodieren können. Und dieses Bedürfnis nach Rausch, nach Ekstase, das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Sonst würde man das ja nicht in absolut allen Kulturen, die es jemals gab und die wir dokumentiert haben, wiederfinden. Bei allen negativen Erscheinungen darf man nicht vergessen, es ist besser, wenn es in diesem halbwegs überschaubaren Ausnahmebereich des Sports passiert, als wenn es sich kanalisiert dann in den Alltag der Mitmenschlichkeit.
Sagt Ilja Trojanow. Über Fans hat er ein Buch geschrieben mit Klaus Zeiringer zusammen über Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Dramatisch geht's weiter bei uns. Dämonen, das sind ja nicht nur böse Geister, die Besitz von Menschen ergreifen. Und Titel eines berühmten Romans von Fjodor Dostojewski vom Ende des 19. Jahrhunderts. Im Berliner Maxim-Gorki-Theater heißt ein ganzer Vorstellungsabend so genauer Dämonen Berlin. Über junge Menschen in der Nacht. Sie beginnen am Theater, durchstreifen den Stadtraum. Aber Theater im herkömmlichen Sinn ist das weniger, sondern eher ein Kinoabend. Nun kommt modernes Theater nicht mehr ohne solche Einspielungen aus, aber 3 Stunden vor der Leinwand im Theater sitzen hat unser Kritiker Michael Lages auch noch nicht gemacht. Darsteller tauchen kurz am Anfang und am Ende auf, ansonsten filmische Projektionen. Ein Stück über die Hauptstadt selber, über die beschädigte Stadt, über die schädigende Stadt.
Zunächst lernt das Publikum den Theaterbau hinter der Bühne kennen. 5 Ensemblemitglieder, alle gleich ausstaffiert, wandern hinauf und hinab durch die Etagen des Hauses, verschwinden immer wieder auf Toiletten, durchqueren das Requisitenlager, Maske, Kostümabteilung und Garderoben. Immer ist im Quintett dabei das Videoduo dicht auf den Fersen. Jelin Nichele und Robin Niedecker, die Kameramänner und eigentlichen Stars des Abends. Dann, auf der Straße am Festungsgraben hinter dem Theater, verfolgt die Kamera erst eine, dann mit der Zeit alle 5 Figuren, die in Richtung Reichstag zu gehen scheinen, dann aber rechts abbiegen zum Landwehrkanal und den Bahnhof Friedrichstraße ansteuern.
Gleis Einfahrt S2 nach Lichte gerade. Vorsicht bei der Einfahrt.
Dort queren sie die S hinüber zur U-Bahn-Station und tauchen wieder auf. Stimme um Stimme finden alle 5 auch die Themen, die sie von nun ab beschäftigen werden. Eine etwa entdeckt in der Straße rechts vom Friedrichstadtpalast die Zentralstelle für Vermisstenfälle in Berlin. Kurz danach auch die Beratung für Suizidgefährdete. Ihr geht's um Menschen, die die Gesellschaft verliert. Ein anderer imaginiert sich hoch hinauf auf ein Dach in der Friedrichstraße, von wo aus er gegen die Anonymität der Stadt anschreit, sie anheult wie ein Wolf. Die unwirtliche, die geschundene Stadt, das ist das Thema. Deren Realitäten werden in Frage gestellt. In der U-Bahn-Station Museumsinsel etwa lässt das Videoteam die Perspektive um 90 Grad kippen und die Figuren sind so geschickt am Bahnsteig drapiert, dass es aussieht, als gingen sie die Wände hoch. Nächste Station Schillingstraße an der Frankfurter Allee. Hier stehen enorme Containerburgen für Geflüchtete und die Frau mit den vielen Vermissten im Kopf findet ihr Thema wieder. Weiter zieht das Quintett zum Alexanderplatz und bekennt sich hier zu fundamentalen Fragen. Wen zum Beispiel treffen Sie hier?
Die einzige, dass diese Menschen miteinander teilen, ist, dass sie irgendwann einfach verschwinden werden.
Und gerade darum ist dieser Ort so unerhört wichtig.
Vielleicht könnte genau das hier der Ort sein, an dem es darum geht, keine Angst mehr zu haben.
Am Alex steht ein kleiner Bus vom Gorki-Theater. Und während sich die 5 drinnen umziehen, fährt der sie zum Potsdamer Platz. Hier nun steigen 5 Clowns aus, heulen die Protzarchitektur des Berlinale-Zentrums an und würden gern alles in die Luft sprengen.
Soll verrecken die ganze Scheiße hier!
It all makes me sick!
Auch diese Glitzerwelt nämlich ist nur Tarnung für Verfall. Und gleich darauf wird noch eine U-Bahn-Station zum Spielplatz der Unwirklichkeit. Jetzt kippt die Kamera um 180 Grad und alle scheinen plötzlich an der Decke zu gehen, in der Mohrenstraße, die erstaunlicherweise immer noch so heißt. Quer durch den historischen Kern der Stadt geht's nun zurück zum Theater. Am Wegesrand baumelt plötzlich mal einer wie ein Gehängter an einem Straßenschild. Eine andere probt den Aufstand, indem sie ein Elektrofahrrad umstößt. Und noch eine starrt lange in einen Parkautomaten. Und als alle fünf dann wieder zum Theater gelangen, erwartet sie eine Art Beerdigungskapelle wie in New Orleans. Die Blasmusik begleitet sie dann auf die Bühne mit der kleinen Verzögerung von 14 Sekunden, die die Videobilder von der Kamera hinüber zum amerikanischen Server und zurück nach Berlin gebraucht haben. Wie hatte einer der Spieler zu Beginn gesagt?
Wir sind euch 14 Sekunden in der Zeit voraus.
Der Stadt und dem Leben ein wenig voraus sein. Und sei es nur um 14 Sekunden mit den Mitteln des Theaters und über das Theater hinaus. Vielleicht ist dem von der Kamera begleiteten Stadtrundgang von Boris Nikitin, Sebastian Nübling und dem grandiosen Ensemble ja gerade das gelungen. Und wären nicht alle Inszenierungen des Jahres für diese Saison schon gekürt in den Fachmagazinen, diese müsste unbedingt nachnominiert werden.
Schrecklich schöne Dämonen Berlin, sah Michael Lages am Gorki-Theater. Die Schlemmer auf dem Schlaraffenland-Gemälde von Peter Bruegel von 1567 sind eigentlich arme Schweine, nicht glückliche Paradiesbewohner. Die umgekehrte Ordnung ist keine bessere. Vollgefressen, unbeweglich liegen sie da, überfüllt, halbtot. Die Gemälde von Bruegel und Bosch haben das Schauspieler Ballade du Grand Macabre des Belgiers Michel de Gelderoth von 1934 beeinflusst. Und das lieferte dem Komponisten Georges Ligeti den tragikomischen Stoff für seine absurde Oper Le Grand Macabre. Das Stück erzählt vom Weltuntergang, nichts Geringeres. Die Zeit läuft. Gestern wurden damit die Münchner Opernfestspiele eröffnet und Kent Nagano hat dirigiert und der polnische Regisseur Krzysztof Walikowski inszeniert. Franziska Sturz war dabei.
In der Alten Pinakothek in München kann man sie sehen. Die Bilder der alten niederländischen Maler, die Georges Ligeti zu seiner skurrilen Endzeitoper Le Grand Macabre inspiriert haben. Das jüngste Gericht von Hieronymus Bosch mit seinen schleimigen Monsterwesen oder Peter Bruegels Schlaraffenland mit den schlafenden Schlemmern. Auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper ist von Opulenz oder wilder Fantasie leider gar nichts zu finden. Einen abgeschotteten Bunker, ausgelegt mit Turnmatten und Stuhlreihen an der Seite, Gitterwände, die sich von der Decke herabsenken, und einen Schreibtisch für den Verwalter dieses Safe Spaces hat Bühnenbildnerin Malgorzata Szczesniak für das knapp zweistündige Weltuntergangsszenario dorthin gestellt. Sowohl die perversen Sexualpraktiken des Ehepaars Mescalina und Astradamors, als auch die Reitstunde des von seinen Ministern gepeinigten Fürsten Gogo und das finale Saufgelage finden in diesem einen Raum statt, auf den sich Regisseur Krzysztof Warlikowski unbedingt konzentrieren möchte. Da er seine Figuren aber äußerst sparsam darin bewegt, auch den Chor nur gelegentlich auftauchen lässt und lieber düstere Schwarz-Weiß-Filmsequenzen von geisterhaften Erscheinungen in einem Warteraum zeigt, wird dieser eigentlich so bissige, pralle Grand Macabre zum zahnlosen Gespenst. Tja, Bruegelland ist wohl abgebrannt. Dabei ist die Besetzung dieser Festspiel-Neuproduktion durchweg erstklassig. Benjamin Bruns als Piet vom Fass zeigt neben seiner tenoralen Strahlkraft und Wandlungsfähigkeit auch große komödiantische Qualitäten, die in einer anderen Inszenierung sicherlich bestens zur Geltung gekommen wären. Bei Walikowski beschränkt sich das herrliche Besäufnis, das dieser Piet mit dem Sensenmann Nekrozar und dem Astrologen Astradamors veranstaltet, auf Rampen singen mit Beinchen schwingen vor dem Gitterkäfig. So wird der Weltuntergang wohl nicht wirklich aufzuhalten sein. Wahrscheinlich ist es eh bereits zu spät. Michael Notch erscheint als wohltambriert klingender, stimmlich nobler Nekrozar im unappetitlichen Nacktanzug, was ihn als Figur aber auch nicht furchteinflößender macht. Sarah Aristidou glänzt stimmlich mit Ligetis aberwitzig hohen Hysterietönen in der Doppelrolle der Liebesgöttin Venus und des Geheimpolizeichefs Gepopo. Gegen die optische Trägheit dieser Produktion muss selbst der enorme musikalische Witz Ligetis hart ankämpfen. Dabei legt Dirigent Kent Nagano größten Wert auf diesen Sinn für Humor. Die Partitur sei voller Ironie bei höchster technischer Komplexität. Die erschwere es manchmal, diesen Witz beim ersten Hören zu erkennen.
The score is full of irony. It's also full of humor, in spite of the fact that its technical complexity sometimes makes it difficult to really, at first hearing or first playing, to really realize how funny it is.
Höchst akkurat durchleuchtet Kent Nagano mit dem Bayerischen Staatsorchester die komplexe Partitur. Jedes Zischen, Schnarren, Furzen und Hupen sitzt, wie auch die durchaus zärtlichen Kantilenen des Liebespaares Armando und Amanda, herrlich gesungen von Seonwoo Lee und Avery Amaro. Leider werden die Ironie und der Humor der Musik von der lähmenden Düsternis der Walikowski-Inszenierung mit ins künstlerische Grab gezogen. Schade, dass gerade jetzt mit diesem so passenden Werk keinerlei konkrete Aussage getroffen wird. Auf so viele Probleme, seien sie regional, national oder global, könnte angespielt werden. Nirgends sonst gibt es schließlich in der Opernliteratur einen weißen und einen schwarzen Minister, die sich als Hauptbeschäftigung Schimpfworte um die Ohren hauen. Fehlanzeige.
Sagt Franziska Stürz über Le Grand Macabre, gesehen bei den Opernfestspielen in München. Ein Gespenst geht um. Es ist das Gespenst der AfD, die Kulturförderung in ihrem Sinne beeinflusst und beeinträchtigen könnte, wenn sie über entsprechende Mehrheiten in Parlamenten und Kommunen verfügt. Wie und welcher Einfluss zu befürchten sind, das war Thema eines Panels im Amerika-Haus beim traditionsreichen Münchner Filmfest, zu dem der Drehbuchverband geladen hatte. Michael Watzke berichtet.
Im Bayerischen Landtag laufen derzeit Haushaltsverhandlungen. Neulich ging es um Filmförderung, berichtet die grüne Medienpolitikerin Sanne Kurz.
Und die AfD hat einen Antrag gestellt und auch für diesen Antrag gekämpft, die Filmförderung komplett zu streichen, also auf 0 Euro herunterzufahren. Außerdem auch die komplette Förderung für die Kultur- und Kreativwirtschaft und die komplette Förderung für die freie Szene.
Kleines Gedankenspiel. Nach der nächsten Landtagswahl in Sachsen regiert ein Ministerpräsident der AfD. Würde bedeuten, so die Landtagsabgeordnete Kurz.
Wir haben wichtige Säulen, die auch ein freies Arbeiten erst möglich machen und die staatsfern über Jurys vergeben werden, die von der politischen Kraft, wenn sie denn an die Macht kommt, nicht gewollt ist und die, ohne dass es irgendwie versteckt wird, da gibt es ein ganz klares Bekenntnis dazu, das platt zu machen.
Panel-Teilnehmer und Drehbuchautor Simon Schulz berichtet, er fühle sich schon heute bedrängt.
Natürlich stellt man sich jetzt tendenziell mal die Frage, wenn man sich politisch äußert, kann das Konsequenzen haben? Gestern beispielsweise gab es wieder einen Bericht in Sachsen, wo zum Beispiel ein Jugendtheater, wo in eine Inszenierung eingegriffen wurde, Thema darf man AfD und Hitler möglicherweise gleichstellen. Da gab es dann entsprechende Diskussionen darüber, dass dann das eventuell mit Kürzungen belegt werden könnte. Also diese Eingriffe sind definitiv da.
Die Produzentin Jean-Yang Quack, Co-Geschäftsführerin der Münchner Amalia Film, sieht zwar keine bewusste Einfluss- oder gar Parteinahme deutscher Filmemacher und Förderverbände für rechtsextreme Inhalte.
Trotzdem glaube ich, dass es insgesamt, wo wir jetzt auch mit der Rezession zu tun haben, dass der Wunsch nach eskapistischen Formaten, nach unterhaltsamen Formaten doch größer ist, als es vielleicht jetzt noch vor ein paar Jahren war.
Dabei sei es gerade jetzt, angesichts der Erfolge rechtsextremer Kräfte in Europa und den USA, besonders wichtig, sich mit den Inhalten und Ursachen auseinanderzusetzen, findet Theaterregisseur und Autor Tobias Ginsburg. Problem?
Auch dort neigen wir dazu, so eine ganz leichte Schwarz-Weiß-Zeichnung zu machen. Es gibt die Guten, das sind wir, die Demokraten, die Kunst- und Kulturschaffenden, die Leute, die Zeitung lesen oder sich auf dem Filmfest rumtummeln. Und auf der anderen Seite sind die Bösen, die Nazis, die Rechten, die AfDler, die sind doof oder Sadisten.
Das Filmfest-Panel macht leider denselben Fehler. Alle 4 Teilnehmer plus Moderatorin Christine Derfler sind sich in fast allem einig. Häufigster Satz, was der Vorredner gesagt habe, sei
wahnsinnig wichtig, wirklich immens.
Einmal bricht die Runde aus der Du hast vollkommen recht Harmonie aus. Als Drehbuchautor Simon Schulz versucht, den Ursachen für die häufig klischeehaft schwarz-weiß gezeichneten Figuren in deutschen Filmen auf den Grund zu gehen.
Film verhärtet so dieses, das sind die Monster und das sind die Guten. In dem Sinne, als dass ich eine Figur habe am Anfang, die rassistisch ist oder böse ist. Und dadurch macht sie eine Transformation. Und am Ende steht die Erkenntnis, ja, diese Figur ist ja jetzt gar nicht mehr rassistisch. So gut sich das anfühlt und so viele ZuschauerInnen das regenerieren mag, dann wird es vermutlich in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen.
Der gebürtige ostdeutsche Schulz, der die Filmakademie Baden-Württemberg absolviert hat, ist dann auch der einzige Panel-Teilnehmer, der spontan Szenenbeifall erhält, als er darüber klagt,
dass in den Redaktionen und Produktionen teilweise aber auch sehr klar gesagt wird, wir haben kein Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung, sondern ich verstehe diese Charaktere nicht, kannst du die nicht einfach wieder klarer machen, Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke, dann wissen die, dass die die Bösen sind. Es gibt dann einen gewissen saturierten Habitus.
Am Ende der Veranstaltung gilt wie so häufig, gut, dass wir drüber geredet haben.
Mein Gott, könnte man da Sachen erzählen?
Findet Tobias Ginsburg, aber nach 90 Minuten ist ehrlicherweise das meiste gesagt.
Sagt Michael Watzke über ein Panel beim Filmfest München. Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin hat seine Ballettchefin freigestellt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, wie die Geschäftsführung des Theaters erklärte, sei das Verhalten von Ballettchefin Xenia Wiest untragbar gewesen. Sie habe, Zitat, gegen Pflichten ihres Arbeitsvertrages und gegen für alle Mitarbeitende gültige Normen des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen. Das ist so scharf wie auch allgemein formuliert. Was genau man ihr vorwirft, wüsste man gern, ist aber bislang nicht bekannt. Es ist zumindest nichts, was ihre künstlerischen Qualitäten betrifft, so erklärte Generalintendant Hans-Georg Wegner gegenüber dem NDR.
Sie können sich vorstellen, dass es mir natürlich ganz besonders leid tut und auch weh tut, dass es jetzt so weit gekommen ist. Schließlich habe ich Xenia Wiest ja auch mitgebracht hier nach Schwerin und wir hatten eine wirklich künstlerisch ganz hervorragende Zeit und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, das zu betonen, dass sie als Künstlerin wirklich einzigartig ist.
Xenia Wiest dagegen sagte jetzt gegenüber Deutschlandfunk Kultur:
Ja, ich bin definitiv eine junge Frau in einer Führungsposition und das ist meine erste Führungsposition. Ich habe sicherlich auch Fehler gemacht, aber es ist nicht immer leicht, sich unter konventionellen Männern durchzusetzen.
Soweit Xenia Wiest über ihren Rauswurf beim Staatstheater Schwerin. Ob ihr Fall nun vors Arbeitsgericht geht, ist derzeit offen. Wenn es einen Hit der klassischen Musik gibt, den wirklich jeder kennt, dann ist es wohl dieser. Er steht für Sex in der Klassik, ist ein vielfach adaptierter Ohrwurm. Der Komponist dagegen teilte nie die Begeisterung für sein Stück. Er habe nur ein Meisterwerk gemacht, soll Maurice Ravel gesagt haben. Das ist der Bolero. Leider enthält er keine Musik. Laut Schätzungen hat das ursprünglich als Ballettmusik geschaffene Stück seit 1960 rund 50 Millionen Euro Tantiemen eingespielt. Und darüber gab es in den letzten Jahren Streit. Die Erben des Bühnenbildners Alexandre Benoist behaupteten, Ravel habe die Ballettmusik gemeinsam mit ihm kreiert. Das hätte bedeutet, dass der Urheberschutz noch gilt und dass weiter Tantiemen für das Stück anfallen. Das hat jetzt ein Gericht zurückgewiesen. Ravel bleibt der alleinige Komponist und der Bolero damit Gemeingut. Die Aliens mussten sie fürchten, US-Schauspielerin Sigourney Weaver. Sie bekommt bei den nächsten Filmfestspielen in Venedig nun einen goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Denn Weaver habe, erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera, Brücken gebaut zwischen anspruchsvollstem Arthouse-Kino und Publikumsfilmen und sei sich dabei immer selbst treu geblieben. Klein, gelb, günstig. Das ist Bildung im Reklamverlag seit 1867. Damals erschien Goethes Faust als erstes zitronengelbes Reklamheftchen. Heute umfasst die Reihe über 10.000 Titel und dafür gab es jetzt den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Sprachpreis.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Nicole Strecker. Die Nachrichten kommen gleich, dann die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem über die Parteitage, nämlich den AfD-Parteitag in Essen und den BSW-Parteitag in Potsdam. Ihnen ein schönes Wochenende wünscht Michael Köhler.